365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DAB Plus Radio, Radio Technikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnengespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Josef Emmerich Ganser leidet unter Zwängen. Er hat dazu eine Online-Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge auch auf 365 mit dem Erfahrungsexperten Josef Emmerich Ganser. Josef Emmerich Ganser, man wird denn aus einem Tick, den man gemeinhin ja auch in unserer Gesellschaft durchaus als etwas Liebevolles wahrnimmt, etwas, was einen stört im Leben oder sogar zu einer richtigen, schweren Belastung wird, zu einem Zwang?
Wenn es das eigene Leben beeinträchtigt, so kann man es zusammenfassen. Ne?
Haben Sie da zwei, drei Beispiele für uns, wie das passiert?
Zum Beispiel jetzt beim Waschzwang ist es so, dass normalerweise wascht man sich ein paar Sekunden und wenn das Handy waschen einmal 3 Stunden dauert, so wie es bei mir war, ist es lebenseinschränkend. Ja, allerdings, ja. Aha.
Und ist das in Stufen passiert oder war das dann auf einmal notwendig, 3 Stunden zu waschen oder waren das so Schritte, die dahin geführt haben?
Ja, es ist schleichend. Also es ist zuerst ein bisschen länger und dann immer noch länger und noch länger und noch länger und irgendwann sind es halt nur die 3 Stunden gewesen. Ne?
Soll man versuchen, sich diese Zwänge abzugewöhnen?
Abzugewöhnen ist vielleicht hart, sagen wir es mal so. Ich meine, dadurch, dass bei der Zwangsstörung am ehesten Verhaltenstherapie hilft, ist es eigentlich, so wie man reingekommen ist in den Zwang, auch ein schrittweises Herauskommen aus dem Zwang. Immer wieder so sich konfrontieren mit den Dingen, zu sagen, okay, ich halte jetzt einmal das aus, dass jetzt nicht, ich nehme jetzt wieder das Beispiel her mit den 3 Stunden, sondern dass ich nur 2:55 Uhr. Überspitzt das gesagt. Aber so kann man das zusammenfassen.
Ne? Das ist ja auch bei der Depression ganz ähnlich. Da geht es ja auch wie mit einer Spirale nach unten. Die Spirale nach unten, die kann man sich gut vorstellen. Da denkt man sich ja, okay, wenn jemand trübsinnig ist und dann Freunde nicht mehr trifft, dann hat er kein Erfolgserlebnis mit Freunden, dann kann er sich nicht frisch verlieben, dann wird er immer einsamer. Mhm. Und so erklärt sich das. Nach unten, das versteht jeder, aber das Rauskommen, wie kann man diese Spirale umdrehen? Was war da auch bei Ihnen der Fakt und die Idee, dass das gelungen ist?
Es hat mehrere Aspekte eigentlich gegeben. Grundsätzlich habe ich von meiner Seite aus jetzt das nie so als, ja, dass ich mir jetzt nie selber aufgeben habe. Dass ich es jetzt, ja, ähnlich wie ein Grippe gesehen habe, dass es halt eine Krankheit ist, was man heilen kann. Und die Eigeninitiative, dass man sagt, okay, ich probiere einfach Dinge aus, tun sie mir gut oder tun sie mir nicht gut. Und bin halt nachher bei den Sachen geblieben, was mir gut tun.
Ja. Und waren das Anregungen von außen oder haben Sie das sozusagen mit sich selber in diese Richtung bringen können?
Sowohl als auch. Also das ist natürlich je nach Thematik dann auch ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel, was jetzt sehr prägnant ist, wo ich bin in Jakobsweg gegangen. Ich bin ein bisschen länger als normal gegangen, also bin von Marizell bis Südspanien gegangen. Und ich habe zwar das jetzt von außen gehört, dass es den gibt, den Jakobsweg, aber die Entscheidung, dass ich sage, okay, den gehe ich, das habe ich selber getroffen.
Und so ist das auch mit den Möglichkeiten, aus einer Zwangssituation wieder rauszufinden. Ich kriege Vorbilderschilderungen von anderen und probiere dann aus, wie geht das bei mir und wie hört sich und fühlt sich das bei mir an.
Ja, teilweise kommen auch selber die Ideen, dass ich sage, okay, ich probiere einfach mal was aus und schaue, wie mir das taugt. Also jetzt demnächst bei Zen-Meditation ausprobieren, weil ich das noch nicht gemacht habe und mal schauen, ob es was wird oder nicht. Schauen wir mal.
Ja. Bevor wir weiter beim Thema sprechen, natürlich die Frage, wie lange hat es denn gedauert von Mariazell bis nach Compostela?
Dadurch, dass ich bis Südspanien bin, hat es ein bisschen länger gedauert. Und da war ich 11 Monate unterwegs. Ja, das war ein brader Weg, aber er hat sich gelohnt und lohnt sich immer noch, weil ich immer wieder auf das zugreifen kann.
Sie sind Experte auf dem Gebiet. Sind denn Zwänge genetisch bedingt oder werden die im Leben erworben?
Genetik ist ein Teil des Gesamten. Also es gibt Leute, die sind dafür veranlagt, aber die ganzen Lebensumstände zum Beispiel lassen das gar nicht zu. Also von dem her ist es nur ein kleiner Teil von mehreren. Ja.
Und jetzt ist ja aber der Ursprung manchmal, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, durchaus so eine Sorge oder eine Angst. Also wenn ich mir die Hände nicht wasche, dann wäre ich vielleicht krank, weil ich irgendwas Schmutziges angegriffen habe oder wie auch immer. Und eine Angst ist ja an sich was Gutes. Das schützt den Menschen ja. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass ein Zwang auch was Gutes hat?
Im Grunde ist in dem Moment der Schutzmechanismus des Körpers, weil es irgendwie was kompensieren will.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wie ist denn das mit Zwangserkrankungen und Medikamenten? Kann man Zwangserkrankungen mit Medikamenten behandeln? Heilen die? Und wenn ja, welcher Art Medikamente?
Medikamente an sich können die Zwangsstörung nicht heilen. Sie können unterstützen. Sie können unterstützen in schwierigen Lebenslagen. Aber das langfristige Ziel ist natürlich, ohne Medikamente das Leben zu bewerkstelligen.
Haben Zwänge auch einen physiologischen und physischen Hintergrund? Bei Depressionen zum Beispiel ist es so, dass die Botenstoffe im Hirn nicht in Ordnung sind und das heißt, das ist nicht nur ein seelisches oder psychisches Thema, sondern auch ein ganz konkret körperliches. Ja. Ist das bei Zwängen auch so?
Ja, da ist der Serotoninspiegel herabgesenkt und ja, das
ist ziemlich vergleichbar.
Ungefähr, ja.
Und so würden dann auch Medikamente eingesetzt, die dann helfen, den Serotoninspiegel in Ordnung zu halten.
Ja, im Grunde das, was ich jetzt weiß, ich meine, ich bin jetzt kein Fachmann, aber dass eben Psychopharmaka an sich eingesetzt werden. Und ich meine, jetzt von den Medikamenten, was ich genommen habe, habe ich eine geringe Dosis gehabt. Und das mehr oder weniger zur Unterstützung eben in die schwierigen Lebenslagen sozusagen.
Wir haben schon ganz kurz ein bisschen über Genetik gesprochen und ob man das sozusagen erbt. Im biopsychosozialen Modell gibt es dann ja auch immer noch die sozialen Umstände und das Umfeld. Wie geht's denn Ihrem Umfeld, Ihren Angehörigen, Freundinnen und Freunden mit Ihrem Zwang und wie geht's Ihnen vor den Freunden mit Ihren Themen?
Ich fange mal bei der Familie an sich an. Ich meine, das, was ich selber beobachtet habe, ist, dass wenn die Familie so eine Art Psychoedukation bekommt, kann sie viel leichter damit umgehen. Von den Freunden her ist es eigentlich so, ich meine, dadurch, dass ich am Anfang sowieso nicht drüber geredet habe, weil ich mich geschaut habe deswegen. Und wenn ich jetzt jemanden das sage, den was ich schon länger kenne, dann kriege ich eigentlich so das Feedback, dass sie nie was gemerkt haben. Also es ist so ein bisschen eine versteckte Krankheit, aber ich meine, dadurch, dass ich jetzt auch bewusst hergehe und öffentlicher drüber rede, ist es natürlich für mich auch, jetzt mal, wenn ich drüber rede, Konfrontation, beziehungsweise merke ich selber, dadurch, dass ich öffentlich rede, wird es besser. Also, von dem her bin ich gerade in einem Heilungsprozess, gerade in dem Moment.
Ja. Würden Sie bestätigen, dass das damit zusammenhängt, dass wenn man was teilen kann, dass es einem dann nicht mehr so schwer zu tragen ist? Und dass man deshalb sich besser fühlt?
Also die Last an sich muss man sowieso selber tragen. Das Teilen nimmt ein bisschen das Tabu aus eigentlich. Weil es ja eigentlich eine ganz normale Krankheit ist.
Das, genau, man hat schon die Krankheit, da braucht man nicht sich auch noch mit Scham beschäftigen, oder?
Ja, das ist eher Belastung in dem Fall. Ja.
Wie würden Sie sagen, macht eine Zwangskrankheit oder eine Belastung etwas mit einer Ehe, mit einer Beziehung?
Mit Ehe und Beziehung kann ich eigentlich nicht wirklich was sagen, weil ich bin in keiner Partnerschaft, bin ja nicht verheiratet und so weiter. Es ist eher so, dass durch die Zwänge kann ich bis jetzt keine Partnerschaft führen, sozusagen. Beziehungsweise dadurch, dass ich sexuelle bzw. moralische Zwangsgedanken habe, ist das nur schwierig. Aber wie gesagt, ich schaue drauf, schaue mir das an, was da die Problematik ist und dadurch löst sich es auf.
Gibt es denn da, zumindest was Sie im Umfeld kennen oder auch von Menschen, die in ähnlichen Situationen waren wie Sie, auch sowas wie Co-Abhängigkeiten? Also sagt man oft bei suchtkranken Menschen, dass dann die anderen eben den Alkohol einkaufen gehen und damit eigentlich nicht helfen, sondern die Sache noch einmal verschärfen? Im Sinne des Geheimhaltens oder im Sinne des sozusagen Vorspielens vor den anderen?
Ja, Co-Abhängigkeit an sich habe ich Gott sei Dank nie erfahren dürfen, sozusagen. Ich meine, vor allem die Familie, die was das eigentlich die ganze Zeit gewusst hat, hat eigentlich, auch wenn jetzt der Zwang irgendwie eine Blödsinnigkeit einer gesagt hat, sozusagen, die sind auf ihrem Weg geblieben. Dass sie einfach ihr Ding einfach durchgezogen haben. Und in dem Moment war es für mich eigentlich so ein Horror. Wir sind jetzt genau dagegen arbeiten, so auf die Art. Aber eigentlich haben sie genau in dem Moment das Richtige gemacht. Weil sie eben dem nicht nachgegangen sind und mich unterstützt haben, sondern einfach ihr Ding weitergemacht haben. Und ich bin nachher eigentlich wieder Ochs vom Berg gestanden und habe gesagt, okay, jetzt muss ich halt selber damit zurechtkommen. Also eigentlich muss ich ein großes Danke da an meine Familie sagen.
Heute bei 365 der Erfahrungsexperte Josef Emmerich Ganser.
Wie ist denn das im beruflichen Umfeld? Kann man Menschen mit Zwangsthemen einen Rat geben, worauf sie besonders achten sollen bei der Berufswahl, bei der Ausbildung?
Beruflich an sich ist ein bisschen schwierig jetzt im Moment bei mir, weil ich in dem Sinn jetzt nicht arbeiten kann, weil ich mich jetzt halt mehr auf die Konfrontationen fokussiere. Was ich allerdings jetzt in der letzten Zeit draufgekommen bin, auf das, was man achten sollte als Zwangserkrankter, ist, dass zuerst die eigenen Bedürfnisse beachtet werden. Also, und vor allem ist da als Zwangserkrankter selber, dass man selber schaut, geht's mir gut? Und erst dann schauen, beruflich oder sonst irgendwas anderes. Also, sich sozusagen selber ein bisschen im Mittelpunkt stellen. Das hat jetzt an sich nichts mit Egoismus zu tun. Es ist eigentlich ein gesunder Egoismus, der was eigentlich zur Heilung beiträgt. Ja.
Im Grunde sollte das, was Sie gerade beschrieben haben, jeder Mensch tun. Denn nur wenn es mir gut geht, kann ich auch für andere da sein. Also gerade wenn ich empathisch sein will, muss ich zuerst einmal schauen, dass mir halbwegs geht, oder?
Ja, im Grunde ist es so, wenn ich jetzt keine Energie habe, kann ich ja keine Energie weitergeben.
Gibt es da auch so etwas, was dran irgendwie hip ist oder sogar vielleicht auch gesellschaftlich anerkannt?
Ich meine, in der Corona-Pandemie, da war das Händewaschen vielleicht so gern angesehen. Aber das Witzige eigentlich dabei ist, wo die Corona-Pandemie angefangen hat, ist ja in die Nachrichten gewesen, ja, nur Händewaschen und so weiter. Und ich habe eigentlich als Konfrontation, bin ich hergegangen und habe sogar weniger als normal gewaschen. Und ja, stehe jetzt eigentlich besser da wie vor der Corona-Krise. Ja. Also an sich, wenn es jetzt darum geht, ob es jetzt irgendwie so innen teilweise so ein bisschen, ich für mich nenne eigentlich die Zwangsstörung so wie eine Superkraft an sich, weil sie mir zeigt, im Moment stimmt irgendwas nicht. Und ich muss schauen, dass irgendwie was, ja, dass ich irgendein Bedürfnis gerade anderweitig brauche.
Dann kommen wir zu einer vermeintlichen Lappalie, die ich zum Beispiel habe, Nägel beißen. Ja. Ist das schon eine Zwangsstörung?
Eigentlich Nägel beißen an sich. Also wenn man jetzt 3 Stunden durchkiefelt an die Nägel, ist es eher hinderlich, und wenn man sich nur mehr auf das fokussiert, ist es auch, wenn man zwischendrin aus Nervosität, ist es eigentlich keine Zwangsstörung. Also.
Wo es aber ganz bestimmt Zwangsstörungen gibt, ist der ganze Bereich der Sexualität. Wir hatten in den Schlagzeilen die Themen rund um österreichische Schauspieler. Ist zum Beispiel Pädophilie eine Zwangsstörung?
Nein, an sich nicht. Es gibt aber pädophile Zwangsgedanken. Ich selber habe jetzt keine, aber eben, ich weiß, dass es gibt, aber es sind 2 verschiedene, ich weiß nicht, Krankheitsbilder. Ob jetzt Pädophilie eine Krankheit ist, das weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich gilt es da zu unterscheiden. Also, weil der Pädophile an sich, der geht ja in die Handlung, und da eben, wenn jetzt pädophile Zwangsgedanken sein, wird der Zwangserkrankte nur in die Gedanken. Der geht nie in die Handlung. Und, aber das kann man generell bei der Zwangsstörung sagen, sehr viel passiert gedanklich, beziehungsweise die Handlungen schaden an ja auch nur selber und eigentlich nie jemand anderen.
Daher braucht man auch nie Angst haben vor Menschen, die das haben.
Definitiv nicht. Also da habe ich eher das Gegenteil erfahren, wo ich eben wenn ich Freunden das gesagt habe, dass sie gar nicht was gemerkt haben, dass sie irgendwas hätte. Genau.
Wie behandelt man denn Zwangsstörungen? Sie haben schon von Verhaltenstherapie gesprochen. Wie schaut das aus? Also Psychotherapie und möglicherweise begleitende Medikamente?
Grundsätzlich eben hilft die Verhaltenstherapie, wo eine Konfrontationstherapie mit Reaktionsverhinderung gemacht wird.
Was heißt das zum Beispiel?
Dass man bewusst oder auch unbewusst in Situationen kommt, wo eben der Zwang anschlägt. Und dass man dann sozusagen in der Angst verweilt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber dadurch, dass man in der Angst verweilt, wird halt in der ersten Phase natürlich die Angst ein bisschen mehr, geht aber dann mit der Zeit von allein wieder zurück. Und merkt dann eigentlich, dass es erstens gar nicht so schlimm ist, beziehungsweise, dass eine andere Sichtweise auch drauf ist. Also, oder dass man es entspannter sieht, dass man das loslässt und so weiter. Also, es hat dann mehrere Aspekte, was dann noch ein neues, Gutes daherkommt.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wir möchten Sie außerdem auf folgende Gespräche hinweisen, die Folge 765 mit Margit Breinfalk, die Zwangskrankheit heißt auch Heimlichkrankheit. Oder das Gespräch mit einer anderen Erfahrungsexpertin, mit Sigrid Moser, Folge 863. Mit all meinen Schwierigkeiten bin ich so, wie ich bin, auch liebenswert und wertvoll. Oder das Gespräch Folge 852 mit Juana Michaela Iusko. Es gibt geteilte und nicht geteilte Realität.
Neues Gutes ist auch dahergekommen, als Sie begonnen haben, Selbsthilfegruppen zu initiieren, sich mit Selbsthilfegruppen zu beschäftigen. Wie kam's?
Ja, bei mir an sich hat es recht lang gedauert, bis ich hergegangen bin und mir um eine Selbsthilfegruppe umgeschaut habe. Und bin dann eben über zwänge.at habe ich dann die Selbsthilfegruppe gefunden von der Frau Margit Breinfalk, die was die Selbsthilfegruppe in Baden und in Mödling hat.
Margit Breinfalk war auch bei uns schon zu Gast im Podcast.
Ich weiß. Und ja, da bin ich eben vor der Corona-Pandemie, war ich dort eigentlich regelmäßig. Und eben in der Corona-Pandemie haben wir das Ganze dann umgestellt auf Skype oder Videokonferenz halt. Und da habe ich für mich eigentlich gesehen, dass für mich, wenn es jetzt online ist, dass das eigentlich auch ausreicht. Und haben wir dann gedacht, ja, warum eigentlich nicht ein zusätzliches Angebot schaffen? Und ja, das habe ich dann gemacht.
Und eine Online-Selbsthilfegruppe gegründet.
Genau.
Wie kann man da Mitglied werden?
Im Grunde ist es eigentlich ganz zwanglos gestaltet. Man geht her entweder auf zwenge.at oder eben über die Webseite vom Dorfbund in Niederösterreich beziehungsweise in der Steiermark, wo es auch, ich meine, in weiterer Folge vielleicht auch die anderen Bundesländer. Und da ist eben der Link, da steht dann auch das Passwort dabei, was man braucht. Und das einfach anklicken, das Passwort eingeben und dann ist man eigentlich schon dabei.
Sind das moderierte Selbsthilfegruppen?
Moderiert an sich ist es jetzt bei mir an sich nicht so wirklich. Es ist eben bewusst zwanglos gestaltet. Also was kommt, kommt und was nicht kommt, kommt halt nicht. Man muss jetzt auch nicht unbedingt was sagen. Wenn man nur dabei ist und zuhört, ist es ja auch schon sehr viel wert. Weil man da, dadurch, dass eben Betroffene da sind, die was von ihren Erfahrungen einfach sprechen, kann das ja auch schon keinen Tipps oder ein Wort oder sonst irgendwas dabei sein, was schon hilft. Und das, ja, kann nur gut sein.
Wenn Sie von online reden, sind dann alle mit Kamera dabei oder kann man auch nur zuhören?
Im Grunde ist es komplett wurscht, ob jetzt mit oder ohne Kamera, weil ich habe einmal eine dabei gehabt, die hat aus ihrem Zwang zum Beispiel, außer dass sie nicht kennen, und es ist auch okay. Und eben, deswegen zwanglos. Es ist so, wie es ist.
Gibt es da auch therapeutische oder ärztliche Begleitung?
An sich, ein Therapeut ist jetzt nicht dabei, aber es können sich natürlich Therapeuten auch zuschalten, wenn sie irgendwelche Infos brauchen oder sich einfach nur informieren wollen, beziehungsweise, ja, wie auch immer, was dann die Therapeuten damit anfangen oder nicht, je nachdem.
Also eigentlich in die umgekehrte Richtung, als man vielleicht im ersten Moment annehmen würde, nicht für die Zwangserkrankten gibt es Psychotherapeutinnen, sondern wenn dann, damit sich die Psychotherapeutinnen ein Bild machen können, wie Zwangserkrankte miteinander reden oder wovon sie sprechen.
Ja, sicher. Natürlich auch, wenn sie Fragen haben, vor allem wenn jetzt jemand die Psychotherapie-Ausbildung macht, kann er natürlich so eine Selbsthilfegruppe dann auch nutzen, um zu schauen, ja, okay, was ist denn da eigentlich die Problematik und zu eben Fragen stellen in jeglicher Hinsicht.
Sind da ausschließlich zwangserkrankte Menschen oder auch andere Diagnosen dabei?
Grundsätzlich ist eigentlich nur Leute mit Zwangsstörung dabei, beziehungsweise können natürlich auch Angehörige dabei sein. Also die, wie wir vorher eh schon geredet haben, mit dem, dass die Angehörigen ja natürlich auch mitleiden, sind natürlich auch herzlich willkommen.
Wird das auch wahrgenommen von den Angehörigen?
Dadurch, dass ich recht nur am Anfang stehe, ist es noch nicht so präsent, aber in weiterer Folge bin ich da zuversichtlich. Ja.
Jetzt kennen Sie beides, die Selbsthilfegruppe, wo man sich in Personen trifft, und die online. Wo würden Sie sagen, sind die Vorteile, wo die Nachteile?
Ja, wo fange ich an? Also die Vorteile beim Persönlichen ist natürlich, dass nichts Technisches dazwischen ist. Man redet so wie mir jetzt von Person zu Person und es ist einfach anders. Jetzt zum Beispiel ein Nachteil ist jetzt für mich das Logistische, weil dadurch, dass ich in Marazell wohne, ist es für mich immer verbunden mit sehr viel Fahren mit Öffis, beziehungsweise muss man dann eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, weil am Abend sonst nachher nicht mehr zurückkomme. Dann eben die Vorteile vom Online ist eben, dass das Herumfahren komplett wegfällt, beziehungsweise, ich meine, was jetzt bei mir nicht so im Vordergrund ist, aber es kann natürlich auch sein, dass man jetzt Zwänge an die Wohnung nicht verlassen können, kann das eine gute Alternative sein, zu sagen, okay, ich möchte bei einer Selbsthilfegruppe teilnehmen und muss deswegen auch nicht das Haus verlassen. Oder wenn jemand irgendwo in der Pampa wohnt, dass er sagt, okay, es ist einfach zu aufwendig. Ja.
Ich glaube, die Antwort zu kennen, aber ich frage trotzdem, kostet die Teilnahme etwas?
Die Teilnahme kostet gar nichts.
Woher kommen die Teilnehmerinnen? Aus den speziellen Bundesländern, wie Sie es beschrieben haben? Oder sind die vielleicht auch aus einer anderen Region oder möglicherweise aus den Nachbarländern?
Eigentlich ist es mehr Nebensache, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil im Grunde ist es wurscht, wo wer wohnt. Weil wenn er dabei ist, ist er dabei. Aber grundsätzlich einmal war einmal eine aus Vorarlberg dabei, Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich. Also eigentlich ganz Österreich. Ist vom Ausland an sich war noch keiner dabei. Aber wer weiß, vielleicht in Zukunft schaltet sich irgendjemand zu und ich freue mich über jeden. Ja.
Zum Schluss noch die Frage, wie ist denn da die Struktur? Einerseits, was das Alter angeht und andererseits, was die Geschlechteraufteilung angeht, ungefähr.
Grundsätzlich kann man sagen, ist es von ganz jung bis ganz alt und Geschlechteraufteilung ist auch recht ausgewogen. Also man kann es jetzt festmachen, dass da irgendwie was mehr oder weniger ist. Ja, es ist einfach durch alle Gesellschaftsschichten da.
Das heißt, Sie bringen auch die Männer zum Reden?
Ja, sicher. Ich glaube, das ist ein Vorurteil, dass da mehr oder weniger ist. Ja, es ist einfach eigentlich immer ein Miteinander. Und eigentlich ist es dann wurscht, was so männlich, weiblich, jung, alt, es ist einfach das Thema im Mittelpunkt. Und das ist eigentlich die Hauptsache.
Josef Emmerich Ganser, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
Danke auch.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.